Heute gibt es ein etwas älteres Interview mit Marcel Jansen im Natural Leadership Podcast. Ich freue mich voll. Warum gibt es dieses ältere Interview? Ich habe schon Neueres aufgezeichnet, aber das schließt direkt an dieses ältere Interview an. Und wenn du es noch nicht gehört hast, dann kann ich dir das sehr ans Herz legen, was Marcel da alles erzählt hat. Wir haben das Ganze in einem Café aufgenommen und da hast du Hintergrundgeräusche, ein bisschen Hall, also Atmosphäre, wie wir Profis so schön sagen. Halte durch, siehst uns nach, denn die Inhalte sind wirklich lohnenswert. Außerdem habe ich zu der Zeit noch nicht gegendert, also wenn du Gender nicht so gut findest, dann ist das deine Folge. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Hallo und herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast. Der Podcast, in dem Persönlichkeitsentwicklung das Zauberwort ist. Denn nur wer sich selbst führen kann, kann andere mitnehmen und weiß am Ende hoffentlich, wo es lang geht. Es geht nämlich nicht darum, wie man am schnellsten und effektivsten KollegInnen, MitarbeiterInnen und KundInnen über den Tisch zieht, sodass die Reibungswärme für Nestwärme gehalten wird. Nein, 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 nein. Da hat doch niemand Lust drauf. Es geht darum zu wissen, zu erfahren und zu lernen, wer man wirklich ist und zu verstehen, was Leadership wirklich bedeutet. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du heute dabei bist.
So, eigentlich muss ich für diese Anmoderation gar nicht so viel sagen. Der Name reicht ja. Marcel Jansen ist heute zu Gast im Natural Leadership Talk. Allerdings wollen wir nur am Rand über Fußball sprechen, denn Marcel ist eben nicht nur ehemaliger Fußballprofi und HSV-Präsident, Marcel ist Unternehmer. Mit der MJ Beteiligungs GmbH engagiert er sich in den Bereichen Lifestyle, Gesundheit, Ernährung und hat dabei vor allem die junge Lifestyle-affine Generation im Blick, die Althergebrachtes in Frage stellt. Außerdem ist er inzwischen gefragter Speaker, klar spricht er über Fußball, Sport und Ernährung, aber eben auch so Themen wie Querdenken, Ethik und Werte gehören in sein Repertoire und das interessiert mich natürlich. Ich freue mich sehr, dass er bei seinem dicht gepackten Terminkalender heute Zeit gefunden hat, mit mir ein bisschen zu sprechen. Marcel, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
Moin, moin.
Ja, moin, genau. Vielen Dank, dass du dabei bist. Am besten fangen wir mal am Ende an. Du hattest ja eher einen ungewöhnlichen Abgang aus der Fußball-Bundesliga. Warum bist du damals nicht nach China gegangen oder zum anderen Verein und hast dir da ein Karriereende vergolden lassen?
Warum habe ich das gemacht? Weil ich einfach von oben drauf reflektiert habe. Was ist eigentlich so die, ja, da muss man eigentlich schon weiter ausholen, also nicht nur die Profikarriere, was ist in den 11, 12 Jahren passiert, sondern einfach, wenn du ja so ein Momentum hast, mit 29, wo du weißt, dein Vertrag läuft aus, also auch strukturelles Momentum hast, um dann eben eine Entscheidung zu treffen. Das Naheliegendste war, und das war ja auch konkret da, eben natürlich Fußball zu spielen und das im Ausland, ob das jetzt in der Premier League, in China, in der Türkei etc. Da gab es mehrere Optionen oder auch in Portugal. Dann hast du erstmal sowieso ein Momentum, wo du sagst, so, da muss man ja ein paar Gedanken zu machen. Gerade wenn es darum geht, nochmal wieder ein nächsten Schritt zu machen versus, was habe ich eigentlich ja sowieso schon während meiner aktiven Zeit alles gemacht und wo hängt eigentlich mein Herz und was ist eigentlich Konsequenz und was ist eigentlich das, egal wie ich mich entscheide, was mich die nächsten 30, 40, 50 Jahre, hoffentlich so lange es geht, immer auf Holz klopfen, eigentlich beschäftigt, glücklich macht und fordert. Und diese ganzen Gedanken plus brauche ich immer eine Emotion für etwas, also ich muss für etwas brennen, ich brauche eine hundertprozentige Identifikation. Sonst geht's nicht. Dann funktioniert auch mein Fußballstil nicht so wirklich, weil da brauche ich jede Motivation und für meinen Verein, das muss für mich so das Größte sein, so wie das, ne, für die Nationalmannschaft zu spielen, da durfte ich ja fast 50 Länderspiele machen, 2 Weltmeisterschaften und eine Europameisterschaft und viele Länderspiele und beim HSV und auch vor allem Borussia Mönchengladbach, wo es ein extrem langer Zeitraum war, war halt eine tausendprozentige Identifikation, gerade beim HSV. Da gab es halt mehrere Faktoren, wo ich gemerkt habe, das passt vielleicht nicht mehr so zusammen, wie ich über mein Leben denke, wie ich mich selber sehe und vor allen Dingen, für was trete ich denn da an, wenn ich jetzt nochmal wechsle, wobei nach 12 Jahren, wo ich es schon gemacht habe. Und warum ich sagte, weiter ausholen, das ist das eine, das ist der Abschnitt Fußballprofi. Viele sagen, jung mit 29, sagen, es waren schon 11, 12 Jahre. Der Fußballprofi ist im Durchschnitt 3 Jahre. Das ist der Durchschnitt.
Okay.
3 Jahre. Und meine ganze Jugend, wo ich alles geopfert habe, immer für den Fußball.
Ja.
Aber für den Fußball, um aus meinem Hobby irgendwann einen Beruf zu machen.
Ja.
Und dann war das Hobby weg. Es kam, war der Beruf da. Natürlich ist das Schönste, sein Hobby zum Beruf zu machen. Nur ist es dann irgendwann nach der ganzen Jugend, die man auch irgendwo ein Stück weit aufgibt, plus eben sehr einseitiges Denken, weil es ja immer nur um den Leistungssport geht und sich immer um Fußball denkt. Das habe ich zum Glück durchbrochen. Gott sei Dank habe ich mit 21 angefangen, andere Interessen zu bekommen. Und somit war die Entscheidung für mich einfach nur konsequent.
Ja.
Nicht dann irgendwie dem Geld zu folgen und nochmal ein anderes Emblem zu küssen, wo ich mich gar nicht mit identifizieren kann, außer mit unserer Raute.
Ja.
Und vor allen Dingen war ich davon überzeugt, natürlich auch mit einer Angst, einer Unsicherheit, weil das war ja jetzt auch nicht so typisch, glaube ich, gab es jetzt irgendwie noch nie in der Geschichte des Fußballs.
Ja, habe ich auch irgendwie nichts weiteres gefunden außer von
und
dir.
Und deshalb musste ich mir das gut überlegen. Aber ich habe gedacht, weißt du was, wenn du jetzt den einfachen Weg gehst, weil die Argumente waren ja da, nicht von meiner Seite. Und das war ja gut gemeint, auch mal von Freunden, Bekannten oder Familie. Mensch, Marcel, mach doch noch die 3, 4 Jahre, du verdienst dann netto, du bist im Ausland, danach kannst du immer noch, steht die Welt dir immer noch, hast du so viel Geld nochmal verdient und netto und da kannst du doch machen, was du willst.
Ja.
Und genau das hat mich dann eher dazu gesagt, nee, genau so sehe ich es nicht.
Ja.
Denn nochmal 3, 4 Jahre für etwas machen, wofür ich nicht brenne, sondern wegen der Kohle wegen, und diese Zeit, die man verliert, um eigentlich sein Kopf, sein Mindset zu erweitern mit Risiken, mit anderen Unternehmungen, wo ich nicht zu Hause bin, schon mein ganzes Leben, was man einfach alles immer so laufen wird, sondern wo man die gleichen Hürden wieder nehmen muss. Wenn ich dann rechne, diese Jahre von 29, wo ich jetzt die Entscheidung treffen kann, bis dann, wo ich sage, dann sind das genau diese 3, 4 Jahre, wo ich gerne dieses Mindset hätte, um mit 40 nicht anzufangen, irgendwie eine Lebenskrise zu bekommen. Was mache ich denn jetzt eigentlich?
Ja.
Und jetzt bin ich 33 spannend. Und sage, Gott sei Dank habe ich es gemacht. Die 4 Jahre waren hart, aber die waren auch irgendwo geil und sie waren vor allen Dingen heftig herausfordernd. Und das werden sie auch bleiben, aber man entwickelt sich halt krass.
Ja.
Wer bin ich? Was will ich wirklich? Wo sind meine Kompetenzbereiche? Warum stehe ich morgens auf? Und was sind die Dinge, die mich antreiben? Und das sind halt diese Themen Sport, Lifestyle, Gesundheit. Also die privilegierte Stellung, die ich hatte als Leistungssportler.
Ja.
Dinge, Aufklärung, die für mich an vielen Stellen ganz normal ist, was für die Menschen komplett weltfremd ist.
Ja.
Eben anzubieten, Anlaufstellen zu schaffen, Anlaufstellen bewusst zu Problemen in unserer Gesellschaft.
Mhm.
Jeder Deutsche ist übergewichtig, man weiß wenig über was wirklich gut ist, was kann man für sich selber tun.
Ja.
Und genau in diesen Themen, aber ohne Fingerzeig und mit Coolness, mit Lifestyle in diese Themen reinzugehen und auch irgendwie so, dass es auch bezahlbar bleibt für die Menschen.
Ja, cool.
Das ist eigentlich die Motivation.
Aber wie gesagt, dann hört man ja auch ganz klar raus, ne? So Geld ist für dich keine Entscheidungsoption. Also so, ich sag mal, in meiner Branche erzählen da ganz viele was anderes. Aber es ist ja schon auch so, dass man vielleicht auch ein gewisses Polster erstmal haben muss, um diese freie Entscheidung treffen zu können, oder?
Ja, definitiv. Ja. Aber nochmal vorweg, genau, also das Thema, was du gerade gesagt hast, Geld ist keine Entscheidung, das ist definitiv auch keine, weil Geld folgt der Passion.
Ja.
Die Leute, die es umdrehen, das sind halt die Leute, die am Ende damit Geld nicht glücklich werden.
Ja.
Weil natürlich gibt es immer einen abgesteckten Rahmen und Potenziale, Angebot und Nachfrage, die in anderen Themen, also wenn ich Handballprofi geworden wäre, wäre es ein bisschen schwieriger gewesen, sich unabhängig davon zu machen.
Ja.
Aber ich glaube, die sind alle glücklich, weil die dann auch Handballprofis geworden sind und dann dafür aber nebenbei schon studiert haben und denen fehlt ja nichts. Das ist ja auch alles bewiesen. Aber tja, das Thema Unabhängigkeit oder so eine Entscheidung zu treffen, sind natürlich dann die, wenn ich jetzt irgendwo als Speaker oder irgendwo so nach dem Motto, ja, du hast ja leicht reden, du hast ja dann auch eben 12 Jahre ordentliche Verträge gehabt und konntest da dein Geld verdienen, dann sage ich, das stimmt irgendwo, ich konnte auch ausprobieren, das stimmt auch und ich war da in dem Moment nicht in dieser existenziellen Drucksituation, stimmt aber nicht, weil wo ihr einsteigt, das ist auch unfair, denn als ich angefangen habe, eine Chance des Lebens zu suchen, nämlich Fußballprofi zu werden, kann ich euch ja dann mal erzählen, wie zu dem Moment, als ich die Chance hatte oder wusste, ich muss das jetzt in den 2 Jahren schaffen, wie da meine aktuelle Situation war.
Ja,
die war
mal
so, die war so, dass mein Papa in der wahren Annahme seit über 35 Jahren geklebt hat, Herztabletten genommen hat, Bandscheibenvorfälle hatte, sich kaputt gearbeitet hat. Okay. Und meine Mama das Gleiche, die nie gemeckert, nie gejammert haben, immer noch ein Lächeln für den Sohn hatten. Also das ist gar nicht negativ gemeint, aber ich bin ja ein Sohn, der hinguckt.
Ja,
ja, das heißt, und ich wusste, wenn ich Profi werde, kann ich zumindest vielleicht die eine oder andere kleine Sorge, was Geld anbelangt, nehmen.
Ja.
Und dann möchte ich mal den sehen, der da mit erwachsenen Männern auf dem Platz steht, mit 17, 18, sich gegen die durchsetzt und weiß, dass man wirtschaftlich eigentlich gar keinen Background hat, sondern meine Kraft, und genau das ist der Unterschied, habe ich nicht daraus genommen zu wissen, wie, wenn ich kein Fußballprofi wäre, meinen Eltern geht es doch gut, wir haben ja genug Geld. Nee, wir hatten kein Geld.
Ja, okay.
Ne? Meine Mama hat bei Aldi im Lager gearbeitet, mein Papa bei Kaisers-Tengelmann, wir hatten eine 60 Quadratmeter Wohnung, wenn wir Glück hatten, sind wir einmal im Jahr in ein Drei-Sterne-Hotel in die Türkei gefahren. Und das Schönste ist, das war für mich purer Luxus.
Weil
der Reichtum aus anderen Sachen geschöpft wird, dass man nämlich gemeinsam Urlaub gemacht hat. Dass man nicht alles über Geld definiert hat, sondern einfach auch über Arbeiten und über Lebenseinstellung.
Hm.
Und deshalb hatte ich wenig Angst, dann auch meinen Mann dann zu stehen, weil ich aber auch das Glück hatte, dieses Team in Anführungsstrichen hinzuziehen. Also meine Eltern, meine Menschen, meine Freunde, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Hm. Daher habe ich die Kraft geschöpft, nicht nur alleine aus mir heraus. Natürlich musste ich es umsetzen, aber ich sage mal, die Leute, die Menschen, die hinter mir standen, haben es mir einfach gemacht, weil sie mir eigentlich erklärt haben, was Lebensintelligenz ist.
Ja.
Und Lebensintelligenz ist nicht. Das vertauschen ja viele erfolgreiche Menschen, denken ja, sie sind hochintelligent und sind dominierend, weil sie Erfolg haben. Und deshalb ist es egal, wozu sie eine Meinung haben, haben sie recht.
Ja.
Und das ist oft genau das krasse Gegenteil.
Hm.
Die sind vielleicht in ihrer einen Sache sehr erfolgreich. Na klar, sonst hätten sie nicht, egal ob als Unternehmer, als Sportler, als Model, als Schauspieler, als Banker, ist ja egal.
Ja.
Natürlich sind sie in ihrer Sache gut. Aber sind sie deshalb ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau, ein guter Freund, sind sie deshalb wirklich glücklich?
Ja.
Sind sie deshalb Sozialkompetenz? Sind sie deshalb selbstreflektiert?
Ja.
Arbeiten an sich selber?
Ja.
Da kommt ja ganz oft das Nein. Und dann am Ende bringt ihr das ganze Geld wieder nichts. Und das macht die Menschen hier so unglücklich, dass sie halt in der Oberflächlichkeit irgendwann hängen bleiben. Und genau diese Themen bewegen mich, interessieren mich. Nicht, weil ich ein Grübler bin, weil ich sage, was ist denn eigentlich eher das Richtige?
Ja.
Man ist ja nie am Höhepunkt, den gibt es ja nicht, immer nur glücklich zu sein, aber immer in der Nähe zu sein und zu sagen, wenn ich durch mein eigenes Museum laufe, kann man ja jeden Tag machen, zu sagen, wenn ich jetzt gucke, wie ist das gerade?
Mhm.
Ja, laufe ich vorbei und duck mich überall weg und denke, ach du Scheiße. Oder ist es gerade ganz gut? Und das liegt ja nur an einem selber. Und das haben meine Eltern mir halt vorgelebt, weil meine Eltern hatten genug. Das, was ja klassisch in Europa schon ist und gerade in Deutschland, dass ja immer die anderen schuld sind.
Mhm.
Da kommt ein anderer, der regelt meine Probleme und ich bin ja gut und das läuft ja nur nicht, weil der Arbeitsmarkt, weil weil wir brauchen ja den Trump, weil der, wenn der kommt, dann habe ich ja auch einen Job und verdiene auch Millionen, weil der hat jetzt eine große Klappe, deshalb wird mein Leben besser. Also so naiv und dumm sind ja oft Menschen.
Leider.
Und meine Eltern haben genau das andere gemacht. Die haben gesagt, ja, wir haben das, was wir haben.
Ja.
Das ist leider sehr, sehr anstrengend und das ist, wir kleben, damit wir uns einen unteren Mittelstand leisten können.
Ja.
Aber das sehen wir nicht dann als negativ an, sondern wir haben dann halt auch unsere Fehler in unserer Karriereplanung gemacht. Mein Papa sagt, er hätte in der Schule und hätte da und hier ein bisschen besser aufpassen müssen, aber er sagt, da muss halt die Ärmel hochkrempeln, muss es halt mit Einsatz und Wille dann zurückzahlen, hat dann trotzdem einen ordentlichen Job bekommen, aber natürlich sich damit wirklich kaputt gearbeitet für relativ überschaubares Einkommen.
Ja.
Aber daraus haben die ihr Lebensenergie geschöpft. Und die haben nie die Schuld bei anderen gesucht. Die haben nie geneidet.
Ja.
All das habe ich ja einfach nur mitbekommen und aufgesaugt und gesagt und dann übernommen. Und dann ist es, wenn du diesen Werkzeugkasten schon hast, dass du nie neidest, dass du dich immer an die eigene Nase fasst, dass du immer wieder versuchst, positive Gedanken zu stemmen, selbst wenn es schwierig ist.
Mhm.
Das haben meine Eltern mir vorgelebt. Wenn du das hast, dann kann dir im Leben echt nicht mehr viel passieren. Und das wünsche ich eigentlich allen Menschen.
Ja. Ich sag mal, wenn du diesen Werkzeugkasten nicht mitgekriegt hast, ne, haben ja viele nicht. Glaubst du, das kann man lernen?
Das kann man lernen, ja. Das kann man lernen, ist deutlich schwieriger und ist überhaupt nicht lustig.
Mhm.
Ich glaube, dann hätte ich auch viele andere Schleifen drehen müssen, die ich nicht mehr drehen musste.
Ja.
Im Leben geht es ja immer nur um mentale Einstellung.
Mhm, das
denn
stimmt,
der Mensch besteht aus Zellen und aus Energie und wenn in meinem Kopf immer ein Grübeln, ein Sorge ist, dann kommt das auch in dein Leben. Das ist ganz banal, das ist, was you create what you think, das ist einfach so. Und die Leute, die sind nicht vorsichtig genug mit ihren Gedanken.
Ja, okay.
Und das ist gefährlich, denn Leute, die immer sagen, ich sehe das ja. Ich komme ja aus allen Schichten irgendwo.
Ja.
Und die Leute, die immer schon, erstmal nur von der Einstellung her, ein Problem mit Geld hatten, weil es zu Hause immer ein Problem mit, wir hatten ja auch kein Geld, aber meine Eltern haben kein Problem draus gemacht.
Ja.
untereinander, verstehe, wenn die unter vier Augen mal gesprochen haben, da gab es auch mal Panik. Ey, wenn die Waschmaschine kaputt geht, dann ist halt ja gelaufen. Mhm. Aber sie haben gewusst, nicht vor dem Sohn, denn der ist klein, der ist ungeschützt, der ist 4, 5, 6, 7 Jahre. Wir müssen dem immer das Gefühl geben, nicht, dass alles da ist, dass alles geschenkt ist und dass man für nichts arbeiten muss. Das bestimmt nicht, gerade meine Eltern nicht. Aber nicht solche, weil dann, wenn ich jetzt mitgekriegt hätte, wie Geld immer ein Problem wäre, was wir tatsächlich oft hatten, dann wäre für mich Geld ein Problem. Dann hätte ich heute kein Geld, weil ich es entweder mehr ausgebe, als ich einnehme, oder Geld immer ein Problem war. Und Menschen, die immer ein Problem von der Einstellung schon mit Geld haben, die werden auch in ihrem Leben nie Geld haben. Das verstehen viele nicht.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und jetzt haben meine Eltern selber gar kein Problem mehr mit Geld, weil sie nie eins gemacht haben. Das kam jetzt über Umwege. Mhm. In dem Fall über den Sohn, der dann halt aufgrund der Unterstützung eine etwas andere Laufbahn mache. Und das ist das Ende von mir, dass meine Eltern sagen, wir hätten aber am liebsten immer noch 160 Quadratmeter Wohnung, weil wir wollen das alles gar nicht.
Ja, klingt spannend. Wenn du so sagst, so, okay, im Prinzip hast du ja alles gehabt, ihr wart glücklich, und aber was motiviert dich dann? Was war denn dann dein Antrieb zu sagen, okay, komm, ich gehe in den Leistungssport? Weil ich sag mal, im Leistungssport ohne ein großes Warum gehst du ja unter.
Ich hatte kein Warum. Ich fand den Sport geil.
Ach so, okay.
Ich fand es geil, Fußball zu spielen.
Ja.
Du musst kreativ sein, du musst in dem Moment irgendwie die richtige Entscheidung treffen. Du bist mit Mannschaftskollegen, du willst ein Spiel gewinnen, du hast ein gemeinsames Ziel.
Ja.
Also für mich ist einfach dieser Sport einfach der einzige Grund gewesen, wie weit mein Talent reicht, mein Ehrgeiz reicht. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht, wenn ich hier eben bin. Ich bin ja nicht Fußballspieler geworden, um ein dickes Auto zu fahren, sondern um Fußball zu spielen.
Ja.
Ne? Und das war meine Motivation. Und dann natürlich meinen eigenen Ehrgeiz, den ich entweder von Natur habe, von zu Hause mitbekommen habe, war es halt, wie weit komme ich denn damit?
Ja, ich sag mal, meinen Mannschaften. Anfang, am Anfang verstehe ich das, ne? Das ist der Spaß am Spiel, ne? Weil du gehst ja als kleiner Steppke dahin und hast einfach nur Bock, hinterm Ball herzurennen. Genau. Aber nachher, wenn es dann tatsächlich in den Leistungssport geht, reicht das dann noch aus?
Dann verändert sich das Bild. Das ist ja das, was ich versucht habe zu skizzieren, ohne dass mich das runtergezogen hat oder mental hat scheitern lassen. Ne? Hat es ja nie. Ich habe ja 12 Jahre lang sozusagen gute wie schlechte Zeiten erlebt in dem Sport und bin damit ja gut klargekommen. Aber ich wusste halt relativ schnell, so mit 22, 23 habe ich gemerkt, oh, jetzt ist das aber irgendwie so, dass ich jetzt hier nur noch performen muss. Mhm. Sonst kriege ich ja keinen Vertrag. Oder die 4 Millionen anderen, die auch gut sind und Profi werden wollen, ersetzen dann. Und du bist dann, wirst dann vom System halt ausgespuckt. Ja. Dachte ich, ist ja nicht unfair, ist halt ein Business, ist in der Welt überall so, ist eine Leistungsgesellschaft, auch im normalen Berufsalltag, wenn du deinen Job nicht gut machst, ein anderer macht den besser, dann wird der Chef sagen, dann nehme ich den anderen. So. Aber das war ja nicht mein Anliegen, war immer mit Fußball zu beginnen, und das habe ich dann gemerkt, habe es akzeptiert und habe gesagt, okay, aber dann möchte ich parallel wieder etwas machen, was ich auch in einem Hobby starte.
Ja,
nämlich in meinen Bereichen, die mich interessieren, kreativ zu sein, einfach auch, wenn ich gar keine Ahnung von irgendwas habe, einfach irgendwas zu probieren und zu gucken, wer bin ich eigentlich, was macht mir eigentlich Spaß, die ganzen Themen Vertrieb, Marketing, diese Themen Gesundheit, und da gab es gar keinen richtigen Fahrplan, sondern ich wollte etwas haben, was mich challenge und herausfordert, weil das eigentlich ja überhaupt nicht so meine Themen sind. Weil der Fußball war jetzt mein Beruf geworden. Das habe ich so akzeptiert als mein Beruf und habe dann einfach abgeliefert, zum Großteil halt, ne, über 12 Jahre gesehen. Und das war das, was dann irgendwann nach 11, 12 Jahren, wo ich gesagt habe, und jetzt reicht's. Da ist Geld nicht der Treiber, sondern ich bin sehr, sehr dankbar für diesen mega Beruf, für meine Eltern, für dieses Setup, was hinter mir war, um überhaupt sich nicht damit zu beschäftigen, warum meine Mutter oder umgekehrt mein Papa sich von meiner Mama getrennt hat, weil er jetzt ein dickes Auto fährt und jetzt meint, er wäre der Geilste, weil sein Sohn Fußballprofi ist. Die Probleme hatten andere, ich nicht. Gott sei Dank. Sozial kompetente und lebensintelligente Eltern zu haben, dass ich mich ganz normal entwickeln konnte und mich um richtige Dinge Gedanken machen könnte. Wer bin ich überhaupt? Was will ich überhaupt? Weil man ist ja jung.
Ja.
Ne, nur weil ich gut Fußball spiele und gute Verträge habe, habe ich ja keine Ahnung vom Leben. Auch wenn die das immer alle denken, dann ist nicht so. Das ist genau ganz anders. Das Problem ist nur, dass alle im Umfeld den nach dem Mund reden, weil die dann der Fußballprofi sind.
Ja.
Das ist aber falsch. Ja. Denn er ist immer noch ein, gar nicht böse gemeint, so war ich auch, ein dummer
Grün hinter den Ohren,
21-Jähriger. Ja. Nur weil er gerade einen Millionenvertrag unterschrieben hat, ist der ja nicht älter und hat nicht mehr Lebenserfahrung. Er hat einfach nur in dem einen Bereich, in einer Berufsgruppe, wo man früh viel Geld verdienen kann. Da gibt es ja nicht so viele von. Das ist vielleicht Schauspieler, Modeln, Fußball und keine Ahnung. Und das war's. Und dann ist er einer von diesen 0, irgendwas Prozent. Und deshalb ist er ja aber nicht blau hinter den Ohren oder weise, sondern der ist grün und braucht die gleiche Hilfe wie ein anderer 21-Jähriger. Ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich sag mal, ne, so Geld oder auch Ruhm, das ist ja auch wie so ein Brennglas, ne?
Richtig.
Da kriegst du ja auch richtig wo du auch gesagt hast, dann reden dir die Leute nach dem Mund. Wie hast du es dann gemacht, wenn du sagst, okay, Kreativität war meins, Vertrieb war meins, Marketing war meins. Wie hast du dir denn da, hast du Glück gehabt, dass du da die richtigen Leute dann getroffen hast nebenher oder bist du da auch mal auf den Bauch gefallen?
An Glück glaube ich nicht. Sondern ich glaube an Mindset und dann kommen auf einmal, also kennt ja jeder Mensch.
Ja.
Hä, komisch, habe ich gerade dran gedacht, jetzt treffe ich genau den oder genau das.
Ja.
Und so, das ist so, da glaube ich einfach dran, nach Wahrscheinlichkeit hat mein Leben nie funktioniert, aber ich hatte keinen Fahrplan. Ich saß halt irgendwann mal, als ich eine Verletzung hatte, bei mir in München gerade 4- oder 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, meinen größten Vertrag damals sogar, und war dann verletzt. Nicht so jetzt, dass das nicht dann irgendwann nach X Zeit dann wieder weitergeht, aber schon so verletzt, dass ich erstmal 2-3 Wochen nicht viel machen konnte. Mhm. Das war ja ungewohnt, weil mein ganzes Leben hatte ich nie 3 Wochen Zeit, um mal nachzudenken. Da gab es ja schon wieder das nächste Turnier, das nächste Spiel.
Ja.
Und konnte auch nicht viel belasten und habe dann einfach mal über mein Leben nachgedacht. Und ich kann das gar nicht erklären. Ich komme ja nicht aus einer Unternehmersfamilie oder irgendwas oder sowas, sondern ich saß dann einfach da und sagte, ich habe Bock, eine Idee, die im Kopf entsteht, ohne zu wissen, das Thema, die irgendwie erstmal nur auf Papier zu haben und dann zu gucken, wie kriege ich die denn umgesetzt? Was brauche ich dafür? Und habe dann irgendwann kleine Sachen gemacht und angefangen. Und ganz banale Dinge, die immer irgendwo auch mit meinem Leben zu tun haben.
Ja.
So ein bisschen nur mit mir als Person. Dann ging es dann mehr um die Sache. Und das war dann so ein kreativer Prozess. Und da habe ich so viel Spaß rausgeschöpft. Vielleicht ein Beispiel muss man vielleicht nennen, weil es für die Hörer vielleicht interessant ist. Aber was hat er denn dann da mal gemacht?
Genau, das wäre die Frage gewesen.
Ich habe dann halt diese Zeit erstmal gehabt und dann gedacht, habe mir Fragen gestellt. Und nicht als Grübler, sondern als Reflektieren. Das ist für mich das wichtigste Werkzeug für jeden Menschen im Leben. Reflektieren und korrigieren. Dann habe ich gesagt, so, Marcel, 4-Jahres-Vertrag, 5-Jahres-Vertrag bei Bayern München, herzlichen Glückwunsch, super gemacht, schön.
Mhm.
So, jetzt gerade verletzt. Was wäre denn jetzt eigentlich, wenn die Verletzung noch schlimmer gewesen wäre und du würdest morgen nicht mehr spielen können? Denn ich kriege ja nicht die 4-5 Jahre das Geld. Ich kriege ja nur von den 6 Wochen DKV und irgendwann, wenn das dann nicht weitergeht, dann habe ich Pech gehabt. Dann habe ich das Geld nicht.
Ja.
Dann habe ich das, was ich noch in Gladbach verdient habe, oder habe ich ja nicht so lange gespielt und da musst du ja auch gucken. Das war das eine, das war keine Panik, aber einfach mal so ein Gedankengang. Oder der Trainer hat keinen Bock auf dich. Und auf einmal ist deine Karriere in vielen Jahren vorbei, dann hast du vielleicht noch ein gutes Konto, aber was machst du denn dann? Frage, großes Fragezeichen.
Ja.
Was ist denn, wenn morgen, warum auch immer der Fußball weg ist? Oder ich habe morgen gar keinen Bock mehr. Spiele ich dann nur wegen dem Geld weiter? Ich kenne mich, nee, würde ich nicht machen. So, und diese Fragen habe ich mir gestellt, hatte erstmal keine Antworten drauf und habe dann gedacht, okay, was ist denn eigentlich, was mich interessiert? Und ich habe auch gar keinen, das ist krass, da gibt es auch gar keinen Leitfaden oder so. Und habe gesagt, ich mache jetzt einfach mal irgendwas anderes, was gar nicht typisch aus meinem Fußballgeschäft ist. Eigenvermarktung habe ich ja alles abgelehnt, weil ich sage, dann möchte ich lieber mal von den 6 Tagen Weihnachtsurlaub mal auch 3 Tage mit meiner Familie sein, anstatt jetzt mal irgendwo einen Dreh zu machen. Für ein bisschen Geld. Aber dann habe ich gesagt, nee, ich finde das doch eigentlich ganz spannend, irgendwas Kreatives zu machen, was vielleicht auch einen Mehrwert für die Menschen hat. Und da war das damals eine ganz banale Idee, aber die war eigentlich dann am Ende der ausschlaggebende Grund, warum ich überhaupt daran geblieben bin. Ich habe dann überlegt, das war Zeitraum ungefähr Ende des Jahres, so, ich weiß nicht, ob September oder Oktober war, als die Verletzung dann eben war. Und in dem nächsten folgenden Sommer, das war der Sommer 2008, war die Europameisterschaft. Und die Wahrscheinlichkeit war da, trotz der Verletzung, ist dann auch passiert, aber hoch, dass ich auch bei dieser Europameisterschaft dabei bin. Ne? Da habe ich mir gedacht, was ist denn so ein Thema, was dich interessiert, wo du denkst, so, ey, total unkreativ. Ja, und wo kann man vielleicht was machen? So ganz naiv. Da habe ich halt immer gedacht, naja, bei so Europameisterschaften, Weltmeisterschaften laufen die Leute immer ja in diesem, für mich, zwar irgendwo ist es schon wieder Kult so, aber in diesen komischen Telekom-Trikots rum, großes T, Punkt, Punkt, Punkt und Deutschlandfahne drauf, weiß ich, wie oft ich das gesehen habe, wo ich dachte, da kann man was Lustigeres machen. Ich dachte so, irgendwie haben sie die dann alle an, ne? Siehst du dann auch, haben gesagt, was könnte man denn mal machen, was dann so ein bisschen mit Kreativität zu tun hat. Wo man immer, und dann habe ich halt so die Idee gehabt, naja, Österreich-Schweiz ist die Europameisterschaft. Steht für Berge, steht für Skifahren, für, ne, also so, da hat man so eine Kuh irgendwo, die da irgendwo da oben auf dem Hügel steht und die Glocke läutet und dann natürlich die Deutschen mit unserem Adler, mit unserer Flagge und ich sag mal natürlich so, das Fußball und Bier ist auch immer irgendwie so ein Thema. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn jetzt eine Europameisterschaft 2008 in dem Land, in unserem Nachbarland ist, dann müsste man noch ein T-Shirt entwerfen, was so ein bisschen auch ein bisschen ein Zwinkern eben hat. Und da war die Idee, ich möchte gerne den Adler, den deutschen Adler vermenscht nicht etwas, mit Deutschland-Trikot und einer Bierflasche in der Hand
an der Mittellinie mit dem Ball auf dem Anstoßfeld gegenüber einer Kuh, auch vermenschlich auf zwei Skiern, mit dem Skistock gegenüber der Bierflasche über Kreuz, wie En Garde beim Fechten 2008, ja. Deutschland, Österreich, Schweiz,
ja, okay.
Los geht's oder irgendwie so in die Richtung. Das war so meine Vision, die ich mir in Stichpunkten nur auf die Tabelle, dass ich so ein T-Shirt total lustig fände, irgendwie dann ein T-Shirt zu haben, was so ein bisschen was aussagt, so über Deutschland, über irgendwie so das Zusammenbringen, ganz ein bisschen cool Design, bla bla. Das war die Grundidee. Und dann ist es ja immer so, und das habe ich ja, ich kenne das ja aus meinem Leben vorher nicht, dass man in Problemen denkt. Das kannte ich ja nicht von zu Hause. Man hat immer nur Lösungen gedacht.
Ja.
Und eigentlich hätte ich sowas ja gar nicht machen dürfen, weil ich kann nicht malen, ich kann nicht sein, ich kann kein Pitchdeck erstellen, ich habe keine Ahnung von Einkauf, ich weiß nicht, wo ich das T-Shirt produzieren sollte. Also so typisch deutsch, ich hätte jetzt 4 Milliarden Gründe gefunden, warum das keinen Sinn macht, das jetzt zu machen. Und nur weil ich Marcel Janssen bin, kauft er deshalb trotzdem keiner ein T-Shirt. So. Und natürlich sind auf dem Weg auch fast alles nicht funktioniert erstmal. Der Gedanke war gut. Und dann habe ich überlegt, dann bin ich halt vorgegangen. Wie würde ich denn jetzt vorgehen? Ich habe die Idee, ich bin der Visionär. Das alleine reicht natürlich nicht, um am Ende eine erfolgreiche Aktion rauszumachen. Das war ja als Aktion gedacht. Ne? Das war jetzt auch keine Firmengründung. Naja, was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, erstes Problem, also ich habe es ja nicht Probleme genannt, Herausforderung. Ja, ich kann ja nicht malen, stimmt. Naja, gehst hier in München an die Uni, an die Kunsthochschule. Die lachen sich ja tot über so eine Zeichnung.
Ja.
Bin hingegangen, hab mir von zwei was malen lassen, dem einen dann drei abgekauft. Für 450 Euro hatte die Exklusivrechte, hatte das bestgemalteste Ding, was geht, was man dann eben auf T-Shirt zogen kann. Hab mir das Geld gegeben, hab mir Vertrag gehabt. Eins.
Ja.
Schritt zwei, scheiße, wer baut mir eine Präsentation, wo ich diese Vision mal in eine vernünftige Präsentation bringe?
Ja.
Findest du natürlich an jeder Ecke.
Ach, das ist witzig. Stimmt, sowas kannst du als Fußballer ja auch nicht.
Nein, kann ich alles so, nicht. Ne? Woher denn?
Ich war
21, 22, habe noch nie was anderes gemacht, außer Fußball spielen und bin zur Schule gegangen. Ne?
Ja.
So. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann machst du dir einen Pitch-Check, da holst du dir irgendwie, ich glaube, ich habe mir da sogar so eine eigene Software gekauft für den PC und das dann so ein bisschen selber, habe das dann nochmal überarbeiten lassen, kontrollieren lassen und dann hatte ich meine Vision dann einmal in so einem Pitch-Check mit der geilen Zeichnung von dem Künstler, die Rechte, die Idee. Dann habe ich gesagt, so, das hast du jetzt schon und jetzt musst du es ja nur noch vermarkten, brauchst ja einen ein Kaufhaus.
Ja.
Und dachte ich, was habe ich denn gedacht? Kaufhof Sport. Kaufhof. Wir haben eine Sportabteilung, fragst du doch mal ganz naiv an und über Bayern München, da kriegst du immer gute Kontakte mit meinem Namen. Ja, war auch so. Ne?
Ja.
Das hingeschickt, aber wie es dann halt so ist. Und dann habe ich das dann über einen Kontakt dann an Kaufhof Sport, über Kaufhof Sport dann da platziert und kriegte dann auch einen Anruf relativ schnell, haben sich das Pitcheck angeguckt, war ich natürlich nervös, das erste Mal was rausgegeben, ne, dann kam das und dann hat die Kontaktperson vom Kaufhof dann gesagt, Marcel, eine gute, eine schlechte Nachricht, also habe ich schon fast erwartet. Ich sage, dann fang mal an, ich bin ja Rheinländer, fang mal mit der guten Nachricht. Dann sagt er, okay, die gute Nachricht ist, wir finden die Idee richtig gut und wir hätten eine Auflage von 100.000 locker genommen.
Aber?
Und finden das witzig gerade mit dir in Verbindung und.
Ja.
Und jetzt kommt die schlechte. Wir sind im Oktober oder November. Wir haben die Euro und die Planung zur Euro mit Merchandise und haben wir abgeschlossen im Januar 2007.
Ach so,
weil es logistisch gar nicht anders mehr geht.
Ja. Okay.
Und ich so, ja stimmt, scheiße. Aber woher soll ich das wissen mit 22? Ja, keine Ahnung, mein Kaufhaus. Natürlich plant die. Jetzt sage ich, natürlich plant doch 1,5 Jahre vorher ein Riesen-Event-Ereignis in der Nachbarschaft. Im Merchandise-Artikel kannst du ja nicht sagen, 4 Monate gefühlt vor Start oder vor Aufstart. Ist ja noch früher sogar. Fängt ja schon im Februar, März, April an. Dann so kommen übrigens hier können wir jetzt noch in großen Mengen T-Shirts produzieren. Die sagen, das kriegen wir logistisch mit Personal, das geht leider nicht. So, das war dann natürlich da und das ist das, was du aus dem Sport kennst, was ich aber auch von meinen Eltern vorgelebt bekommen habe, ist dann ja erstmal für den Moment eine Niederlage. Aber eine Entscheidung zu treffen heißt ja dann auch, war jetzt die Idee scheiße? Und da habe ich organisatorisch, logistisch halt einen Denkfehler gehabt. Und zwar ja, wenn ich dem Mann Glauben schenken darf, das habe ich jetzt mal so getan, die Idee ist gut, aber ich brauche nicht mehr auf Kaufhäuser zu gehen. Das ist weg. Oder kann man jetzt entweder aufgeben und sagen, ja, ist doch egal, ich krieg doch am 1. des Monats klingelt es doch wieder sehr, sehr hoch. Das war gar nicht meine Motivation. Ich sage, scheiße, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Jetzt habe ich das schöne Pitch-Check. Ich habe auch noch gehört, dass die Idee gar nicht so schlecht ist und dass die auch die Karikatur gut finden, die Geschichte gut finden und wie das eingearbeitet war. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir den Kopf zerbrochen. Ich gebe nicht auf, das kriege ich irgendwie hin. Irgendwie, wie ich das von meinen Eltern kenne, irgendwie geht's schon.
Ja.
Und genau, dann kam mir so ein Geistesblitz. Die Arosa-Kette ist in Österreich. Ich war oft da, um da auszuspannen, weil das ja von München nicht weit ist.
Ja.
Und der damalige Geschäftsführer, der war Geschäftsführer aller Arosa-Hotels. Und der Rosa ist ja vor allen Dingen in Deutschland.
Ja.
Da habe ich gesagt, der hat so viel zu tun, aber der entscheidet über alle Budgets. Der hat doch bestimmt noch kein Marketingbudget oder noch keine Aktion, weil er noch ganz vergessen hat, dass Kitzbühel ja Gastgeber ist.
Ja.
In dem Zeitraum, gerade die Familien und Kinder, die da kommen.
Ja.
Da glaube ich nicht, dass er jetzt schon im Oktober was hat. Ja. Oder war meine Hoffnung, dass sie da an der Stelle jetzt als Hotel ist, das ist natürlich nicht der Schwerpunkt.
Ja.
Da dachte ich, und er wusste gar nicht, dass ich da jetzt irgendwie da sowas rum. Dann habe ich ihm einfach eine E-Mail geschrieben, lieber Herr so und so, ich habe ihn ja geduzt, aber ich habe das dann offiziell gemacht, hier im Anhang eine Idee als EM-Aktion. Rief direkt schnell zurück, sag mal, wie kommst du denn da drauf? Ich sage, ich hatte die Idee, ich war mit Kaufhof, aber ich bin viel zu spät und gibt jetzt noch ein paar andere Interessenten. aber ich dachte, für die Arosa als Heimspiel in Kitzbühel, als Gastgeber, hey, super Idee. Ich habe da auch noch gar nichts. Wir müssen tatsächlich was machen.
Ja.
Gut, dass du das sagst.
Ja.
War eine coole Aktion. So, jetzt habe ich natürlich keine Ahnung. Ab 21, wie gehe ich jetzt in so ein Businessgespräch? Was sage ich denn jetzt? Ich habe die Idee, die ist fertig, aber ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht.
Ja.
Was ist denn jetzt? Und das Gespräch war so witzig. So, wir haben ja schon irgendwo vertraut, aber war dann ein bisschen, ja, was machen wir denn jetzt? Ich will das aber exklusiv haben dann. Ja, okay. Ich hatte ja nichts. Ja, okay. Oh, Haken. Ja, was willst du denn haben dafür? Ich sag, Herr Sohn, so, weil wir uns ja gut kennen, ich tue mich jetzt, ich wusste ja gar nichts. Ich habe ja nicht mal irgendeinen Produzenten gehabt. Ich habe nur einen Pitch-Check gehabt und die Vision. Und dann ich am Rad und ich so, ja, tue ich mich schwer, wir kennen uns gut. Mir wäre lieber, Sie sagen was. Was sie bereit wären und was überhaupt ihr Budget ist für das. Und dann muss ich mir halt überlegen, ob ich das mache. Okay, dann andere Frage. Wo produzierst du denn?
Scheiße.
Dann überlegt und dann halt immer aber locker ruhig geblieben war. Mir hat es einfach Spaß gemacht. Deshalb habe ich immer nur in Chancen und Lösungen gedacht und dann fielen mir zufällig auch immer die richtigen Dinge. Ich habe gesagt, ja, es gibt ja den einen oder anderen, den ich mal fragen könnte für eine Produktion. Über meine Kontakte, aber habe ich natürlich nicht gehabt, also hätte ich bestimmt bekommen, klar, aber ich sage, aber ihr habt doch einen Arosa-Shop. Ihr habt doch da, ich sitze an der Quelle, ist doch für euch viel günstiger, dann können wir doch am Preis. Stimmt! Klar, die T-Shirts, Größen haben wir doch alles. Haben wir doch einen eigenen, der sogar in der guten Qualität, dass ich sage, ja, dann wisst ihr ja auch, wo ihr einkauft und am Ende geht es ja um die Karikatur, um das Konzept, was dann eben sich da verwirklicht. Super Idee. Und dann waren wir immer noch keinen Schritt weiter. Klar, wir hatten jetzt prinzipiell alles Lösung. Wir hatten immer noch keinen Preis und wir hatten immer noch nicht die Sache, was machen wir denn da eigentlich dann auch wirklich? Und weil er dann mal merkte, dass er ein sehr guter Unternehmer ist und schon ewig ein Unternehmen ist und dann, ja, Marcel, was hältst du denn von der Idee, wenn wir dann hier Family-Pakete anbieten? Ja, ist eine super Idee. Ne? Und dann schön die Tüten und die T-Shirts da rein für die Kinder mit der Karikatur, mit der kleinen Geschichte. Dann komme ich vorher noch, ich bin ja eh öfters mal, da machen wir noch ein Fotoshooting. Hey, super. Ey, geil, machen wir. Ey, exklusiv, müssen wir super. Da war der total angefixt. Und er sagt, ja, aber wir haben ja jetzt noch keinen Deal. Ja, ich möchte das nicht sagen, weil du bist auch ein guter Bekannter von mir und sag, dass das passt, dass du das dann auch für den Gesellschaft hast und so. Ich dachte, ja, komm, was hältst du davon? Also, was man wissen muss. Und ich habe das Ganze natürlich viel Gedankengut gekostet, das kostet mich ja nichts. Das war ja meine Freizeit und mein eigenes Interesse. Und ich glaube, mit der Karikatur und Wissen zahlt dann irgendwie 400-500 Euro.
Ja.
Ne? Also, keine Cash-Ausgaben. Ja. So. Und dann hat er gesagt, ja, was hältst du davon, wenn wir 50.000 Euro? Da habe ich den Hörer weggehalten, hat er einen zigfachen Millionenvertrag bei, sehr viel Geld verdient, ja, über die 4 Jahre. Hätte ich sehr, oder hab,
ja, klar, ist ja so.
Und habe mich gefreut wie ein kleines Kind, habe gejubelt.
Das ist ja aber auch geil.
Habe den Hörer weggehalten und er dachte schon, Marcel, bist du noch da? Und ich dann so, ja komm, dann machen wir's. Ne? Aber war natürlich so. Ja, so fing das an, dass ich gemerkt habe, wenn man Ideen hat, wenn man hinguckt, wenn man versucht, Menschen zu begeistern, wenn man. Und dann kamen halt immer mehr die Themen, dass es dann mehr in meine Schwerpunkte immer ging und das ist dann eben die Beteiligungsgesellschaft geworden, zu sagen, wo bin ich dann eigentlich wirklich zu Hause und kann wirklich viel mit Menschen teilen, aufklären und denen auch was zurückgeben. Das ist natürlich diese ganze privilegierte Stellung, die ich in 100-fach bekommen habe. Immer die besten Ärzte, Köche. Wir haben alle Menschen immer irgendwie alles erzählt, was gut ist. Und das meiste davon war auch gut.
Ja.
Und wenn du dann aber auf den Markt guckst und guckst, was gibt's denn, wenn wir sind wir uns ja alle einig, weltweit das nächste Thema ist, der Mensch investiert in sich. Das ist schon klar. Und alle wollen in diese Branche gehen. Aber wo gibt's denn wirklich Produkte und Anlaufstellen, wo man das dann auch wirklich nachhaltig und auch nachvollziehbar irgendwo bekommen kann?
Ja.
Geh mal vor die Tür und versuch mal gesund und schnell zu essen.
Ja, ist schwierig.
Schwierig. So, versuch mal beim Bäcker irgendwie, schwierig.
Sehr schwierig.
Versuch mal zu sagen, ich jogge gerne um die Alster und möchte eigentlich nicht Knie- und Bandscheibenvorfälle haben und eigentlich brauche ich eine Einlage. Die Leute wissen nicht mal, warum sie eine Einlage brauchen. Und
ja.
Also da dreht sich der Kreis. Ich will das gar nicht jetzt in die Tiefe gehen, weil das ist natürlich mein Thema. Und da habe ich gemerkt, und genau da muss ich dann diese Visionskraft, die ich habe als Visionär, mit meinem vielleicht Verkaufstalent für etwas, an das ich glaube, gekoppelt mit Experten und Leuten, die im Operativen halt 100% besser sind und die aber auch sozial dazu passen und die auch das Gleiche sehen wie ich, denn es sind ja immer bei Gründungen erstmal alles sehr viel nur Risiko und auch für mich Risiko, auch wenn ich dann, und da kommen wir zum Thema, natürlich gut verdient habe, habe ich auch viel reinvestiert und ja nicht nochmal on top verdient, sondern bin jetzt ja auch 4 Jahre in diesem Kreislauf und ich meine, wenn man 2 Sanitätshäuser, 300-500 Quadratmeter da stehen hat und noch sehr jung ist und.
Das ist schon ordentlich.
Das ist schon, da steckt also das, ich bin ja nicht Podolski oder Philipp Lahm und Schweinsteiger, mir geht es auch gut, aber da muss man dann halt schon dann auch offen sein für Kritik. Man wird auch öfters mal auf die Nase fallen, dann aber sagen, trotzdem dran glauben und trotzdem durchziehen, so wie es in meiner Fußballkarriere war. Und das ist halt dann auch mein heutiges Leben.
Ja.
Und die Schleife halt, warum mache ich eigentlich die Sachen, die ich mache, mache ich nicht, weil es gute Geschäftsfelder sind, sondern weil ich meine privilegierte Stellung weitergeben möchte, um Arbeitsplätze zu schaffen. Und das ist für mich der Gesundheitsmarkt. Im Lifestyle-Segment ist für mich einer der ehrlichsten Märkte, wo noch ganz viel brach liegt. Und deshalb halt glutenfreie Patisserie, Lifestyle-Sanitätshaus, California Street Kitchen, das ist dann die Erklärung dazu.
Ah, okay, cool. Du hast mal in irgendeinem Interview, habe ich gelesen, gesagt, du umgibst dich nur mit Leuten, die besser sind als du.
Nur.
Ja. Das ist natürlich auch schon, das ist eine absolut coole Aussage, ich unterschreibe das sofort, aber häufig ist es ja so, gerade in großen Unternehmen, dass es da nicht so ist. Was würdest du Leuten sagen? Eitelkeit. Und was würdest du Leuten sagen, die eher ein Problem damit haben, wenn die Leute besser sind als sie selber und besser Bescheid wissen? Was würdest du denen sagen?
Ohne
warum,
Therapie.
Ja, das abgesehen davon. Aber warum ist es so geil, Leute um sich zu haben, die besser sind und die dir sagen, wo es lang geht? Warum ist das cool?
Warum das cool ist? Aber ganz pragmatisch, weil es funktioniert. warum soll ich was machen, was nicht funktioniert? Also jeder Mensch muss seinen Kompetenzbereich kennen. So, indem man gut ist, da wird ja auch ja dann der andere sich dann auch gar nicht groß einmischen, sondern aber auch da bin ich total offen, weil mir geht es immer nur um die Sache und die Sache muss funktionieren.
Okay.
Und ob ich mich dafür ganz rausziehe oder nicht, ist mir völlig Wumpe, wenn morgen ein anderer Präsident beim HSV kommt und wir deshalb in den nächsten Jahren dann in der Bundesliga spielen und irgendwann wieder in der Champions League, dann lege ich mein Amt sofort nieder, weil ich bin nur angetreten, um zu helfen, um in meinem Kompetenzbereich Mehrwerte zu schaffen, die man nehmen kann und auch noch kostenlos als Ehrenamtler. Und deshalb mache ich das. Punkt. Mhm. Und bei meinen Unternehmungen ist es so, wenn ich die Verantwortung habe, etwas zu gründen und da stecken Arbeitsplätze hinter, Menschen, die monatlich ihr Gehalt bekommen, dann muss ich für die Menschen, habe ich die Verantwortung, dass nicht mein Ego, meine Eitelkeit da steht, wo ich dann eventuell irgendwann was riskiere, dass gefährdet wird, dass das Unternehmen nicht mehr, weil ich so ein Idiot bin und meine, ich weiß, wie alles geht, obwohl ich es vielleicht in dem einen oder anderen Kompetenzbereich nicht weiß. Und da habe ich halt gesehen, wie Menschen eine ganz, also ich sagte immer, Erfolg mit anderen teilen ist doch das höchste Gut, was es gibt. Was bringt mir das, wenn ich denke und alle anderen das auch glauben? Gibt es ja viele, die sagen, das läuft ja alles nur wegen mir so. Ich habe da auch ganz viele einsame Menschen dann erkannt, die dann auch noch anfangen, als Milliardäre die Tüten zu zählen, wenn sie einkaufen gehen, weil sie sagen, das war jetzt unnötig, dass wir 2 genommen haben anstatt eine.
Ach, ja,
okay. Und dann merkst du, das ist halt alles halt krank und nicht mehr gesund. Und dann bringt dir das ja alles nichts. Und ich habe immer gemerkt, und es ist für mich eine Bereicherung, von Menschen zu lernen, die besser sind als ich. Kein Mensch kann alles können. Warum soll er es auch können? Macht doch gar keinen Spaß, alles zu können. Das ist langweilig.
Ja.
So,
ja,
und da stimmt. ist meine Motivation darin zu sagen, und die Verantwortung gegenüber der Sache, warum man etwas gründet. Die Sache, jedes meiner einzelnen Unternehmungen, sind doch schon welche, die sind insolvent gegangen, also geht es so vernünftig, weil sie
halt nicht geklappt
haben. Aber ich bin halt kein Deutscher in der Sache. Ich probiere etwas, sehe Probleme auf dem Markt und Herausforderungen, versuche, Lösungen anzubieten für Menschen. Wenn sie dann das nicht möchten oder das nicht verstehen, ist das völlig sportlich, dann hat es nicht geklappt. So verliere ich auch mal ein Spiel 3-0. So, aber dann soll man ja nicht alles da reinstecken, man soll nicht alles riskieren und dann kann man doch dazu stehen. In Deutschland, diese Deutschen, oh, da hat mal was nicht geklappt. In Amerika, da klappen 5 Milliarden Dinge nicht, aber warum kommt alles aus Amerika? Weil sie trotzdem alles versuchen.
Ja, die Fehlerkultur ist ein Thema, ne?
Ja, ist ein Riesenthema und ich finde es peinlich und lächerlich. Als Leistungssportler, du kannst ja nicht da hast du 6 Unternehmungen und die gehen dann alle 6 durch die Decke. Das ist ja Quatsch. Ja, man muss überall Herzblut reinstecken, man muss offen sein, Und die Frage ist ja immer, wird ein Produkt nicht angenommen vom Prinzip, dann ist die Entscheidung, dann müssen wir es einfach zumachen.
Ja.
Ja, aber wenn, so wie bei meinem T-Shirt oder auch wie bei anderen Themen, wo du andere Herausforderungen hast, warum es vielleicht gerade wirtschaftlich nicht läuft, aber die Sache an sich gut ist, da musst du halt überdenken, wie komme ich denn dahin, dass wir die Logistik, dass wir den Vertrieb, worum immer es auch hakt, Personal, dann da eben die Lösungen zu finden, solange man sich einig ist, dass der Inhalt immer noch gut und gewollt ist.
Ja, spannend.
So ganz reflektiert einfach diese Dinge zu gucken und ich habe überhaupt gar keine Angst zu scheitern. Die Leute sind immer nur Diskussionen und wo ist das Geld denn hin und dann ist es da und ach, dann investiere ich wieder in Steine. Ja, dann investiere halt in Steine. Aber damit in Steine zu investieren, dann wird nicht jeder dritte Deutsche wird immer noch übergewichtig bleiben und wenn die Leute immer noch denken, dass Rücken- und Knieschmerzen kommen, weil ich Rücken- und Knieschmerzen habe, die kommen ja nicht von ungefähr. Nee. Das ist ja nur das Symptom. Die Ursache ist allzu 90% vom Gehen, von den Füßen, das weiß kein Mensch, ja. Und dann ist eine Korkeinlage bestimmt nicht die Lösung, ja. Sondern eine richtige Einlage, die nach einem bestimmten Material, einer bestimmten Expertise eben gefertigt wird und mit einmal mal keine Rücken- und Knienbeschwerden mehr hat. Oder Bandscheibenvorfälle hat.
Ja.
Oder wenn ich mich relativ gut ernähre, sag mal zu 80%, 20% Spaß, dann werde ich definitiv mehr Energie haben und weniger Probleme haben. Das ist ja kein Hexenwerk. Aber es ist für die Menschen alles nicht greifbar, weil die Angebote natürlich genau in diesem Bereich halt alteingesessen sind, die eher in der Priorität haben, ganz günstig im Einkauf, lange, lange haltbar und am besten massentauglich.
Ja, Marge halt, ne?
Und Marge.
Klar.
Andererseits muss es auch so sein, aber ich glaube, heutzutage kann man auch Dinge machen, wo man auch Marge hat, die bezahlbar ist und trotzdem nachhaltig ist und man halt nicht gierig wird.
Ja, ich
das geht.
Ja. Ja,
und das machen wir. Wir sind bei unserem Leistungssanitätshaus. Das sind Produkte, die besten Sportler haben, die es gibt. Ob es dann die HSV-Spieler, die Towers sind, ob es Nationalspieler sind, kriegt bei uns auch der Kassenpatient aus Altona. Der hat die gleiche kleine Zuzahlung und es ist das gleiche Produkt. Es ist die original gleiche Einlage wie die von Miroplose, von Marcel Janssen oder wie die alle heißen. Es ist das gleiche Produkt.
Ja.
Und das dann für, ich glaube, 15, 20 Euro Zuzahlung.
Nicht schlecht. Wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut? HSV-Präsident, deine ganzen Unternehmungen, jetzt machst du noch mal eben ein Interview mit mir. Wie schaffst du das?
Ach, das ist ja auch, muss man ja auch ehrlich bleiben, ich habe ja auch, es war alles noch im Kleinen und wir hätten gerne natürlich noch viel mehr gute Leute. Die suchen wir ja auch ständig in Unternehmungen.
Also Marcel Janssen,
ja
Leute.
Ja, absolut. Gerade in den Schwerpunkte für Visionen und Ideen zu arbeiten, die Mehrwerte für Menschen bieten, gerade im Bereich eben Gesundheit, also Ernährung, Prävention etc. Aber auch klassisch einfach nette, sozialkompetente, egal vom Alter her, Menschen, die gerne hochwertige Produkte verkaufen, weil sie wissen, das Brot hat auch noch ein bisschen geatmet, sonst wurde dann nicht innerhalb von 2 Sekunden in 4000 Filialen gelegt. Ja? Und dann dem Körper so ein glutenhaltiges Croissant dann da rein zu pfeffern. Genau, also Leute, die einfach auch Bock haben und auch sehen, der Arbeitsplatz ist mir auch wichtig, was ist überhaupt die Idee und Vision und nicht direkt immer nur das Gehalt. Klar gehört das auch zu, jemand, der gut arbeitet, soll dann auch immer gut verdienen.
Klar.
Und da ist ja auch ein Wandel und da suche ich immer wieder Leute und wie kriege ich es unter einen Hut? Das war ja eigentlich die Frage. Ich habe super tolle Menschen in verschiedensten Beteiligungen, die halten mir ja auch nicht alleine. Also die sind ja nicht alleine.
Ja.
Ja, da sind dann halt Geschäftsführer, operative Leiter und die unterstützen wir einfach und wachsen da und die machen das Tagesgeschäft. Und ich bleibe halt nur in meinem Kompetenzbereich mittlerweile. Am Anfang ging das nicht. Ich wusste aber immer, dass ich so schnell da rauskommen will, weil das halt mir liegen halt diese Themen, die ich mit aufgebaut habe, sind ja meistens auch mit in meinem Kopf entstanden, diese eben vertrieblich dann nach vorne zu bringen. Und das ist meine Stärke. Ne?
Ja.
Und die Visionen halt zu haben, auch zu transformieren. Ne? Ich sehe was irgendwie aus einem betrieblichen Gesundheitsmanagement und dann versuche ich das zu transformieren, weil das kann man auch für Sportvereine machen. Also Ideen dann halt, die dann umgesetzt sind, die einen Markt haben und die und Chancen eröffnen, eben anders zu sein als andere und andere Angebote zu haben und andere Konzepte und Strategien zu haben als Lifestyle-Sanitätshaus.
Ja, aber dann eben auch wirklich immer wieder, dass du zurückkehrst zu deinen Kompetenzen und nicht auf irgendwie auf 1000 Hochzeiten tanzt.
Jein, weil ich ja eben nicht das Tagesgeschäft hauptverantwortlich leite. Das ist nicht meine Kompetenz. Kann ich natürlich überall da, wo ich herkomme, ob das Isabella ist, Aesthetics ist, bei unserem baldigen California Street geht, da kann ich natürlich auch dann auf verschiedenen Termine wahrnehmen und da kann ich auch schnell springen. Weil ich bleibe ja auch trotzdem meine Kompetenz, weil ich weiß ja, was das für Produkte sind und was wir damit erreichen wollen.
Ja, aber du mischst dich ins Tagesgeschäft nicht ein.
Nein.
Darauf wollte
ich entweder werde ich gefragt und unterstütze, und ansonsten sind die Leute dafür verantwortlich und die kriegen alle Unterstützung. Genau. Ja. Und deshalb geht es, ist natürlich viel Zeit, aber die mache ich ja gerne, weil ich will ja gechallenged werden. Und sicherlich wird das ein oder andere irgendwo mal hinten runterfallen und dann nicht mehr da sein, weil man dann halt das da nicht die Ziele erreicht hat. Aber hat es wenigstens versucht, das ist das, was ich sage.
Ja.
Und wir sind aber da auf einem ordentlichen Weg. Wir sind ja sehr, sehr jung. Das heißt, am Anfang ist ja alles auch sehr kostengünstig. Wir haben gute Partner, sehr geile Investoren, die auch sagen, ey, uns ist nicht jetzt wichtig, in 2 Jahren direkt wieder die Rendite und Marge, sondern wir finden die Vision, den Ansatz, wirklich Menschen zu helfen, daraus nachhaltige Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen oder im Lifestyle Gesundheit zu machen. Das ist so. Und ob das in 5 Jahren knallt oder in 8, ist uns scheißegal.
Ja.
Und das sind Menschen, die Mut haben, und deshalb ist das vielleicht auch die einzige Chance, die wir haben, weil ich so Menschen auch finde, dass es die noch gibt, die gibt es nämlich in Deutschland eher weniger, das dann halt zu machen mit dem Risiko, dass ein oder andere auch nicht funktionieren kann.
Ja.
Moin. Und ja, und das zum Thema HSV ist ein Ehrenamt, und ich bin Amateursportler seit 1,5 Jahren. Das war noch nicht mal nur annähernd 1% der Gedanke, dass ich mich mal zu einer Wahl stelle. Aber das ist ja mein Zuhause, mein Amateursport, wieder mein Hobby habe ich zurück, und das ist ja mein Fußball ist ja auch mein Kompetenzbereich, zumindest was diese ehrenamtliche Arbeit anbelangt, was geht, wie ticken Sportler, wie ist eine gute Infrastruktur bei einer Sportanlage, ja, das sind ja so eher die Themen als EV-Präsident, sich ein bisschen aus der Aufsichtsrat auch die AG mit zu begleiten und so, aber das operative Tagesgeschäft macht ja da der Vorstand.
Ja.
Aber das auch zu unterstützen und auch zu verstehen und auch mal kritisch hinterfragen zu können. Deshalb passt das ja und ist daher auch für mich, für meinen Reifeprozess in meinen Kompetenzbereichen ein unglaublich interessanter, weil auch Herzblut wie der HSV, also auch da, ich war ja auch oder bin ja auch noch Stiftungsgesicht, dann ist auch e.V., wie gesagt, war ich vorher schon Sportler, denn ich bin Amateursportler bei HSV 3, da bin ich auch nur einer von 25, so. Deshalb bin ich das zu Hause, da muss ich mich nicht verstellen, das sind Menschen, die down to earth sind, das ist Ehrenamt, das sind Sportler, also besser geht's nicht, das ist mein, da wo ich glücklich bin, und das ist dann für mich kein Zeitaufwand, freitagsabends ein Flutlichtspiel zu haben mit meiner Truppe und danach ein Bierchen zu trinken oder auf sämtlichen Veranstaltungen zu sein, um zu helfen, dass Breitensport und Amateursport mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, ja, cool.
Weil viele verwechseln das, denken, der HSV-Präsident ist dann nur für das verantwortlich, was da unten auf dem Platz bei den Profis passiert. Nee, das ist
nicht
so.
Ne?
Es ist dann nur so, dass ich gemeinsam mit dem Aufsichtsrat dafür verantwortlich bin, zu gucken, was der Vorstand da macht und ob das auch nachvollziehbar ist und auch irgendwann erfolgreich ist.
Ja.
Und ansonsten muss dann theoretisch agiert und reagiert werden.
Ja.
Das ist jetzt nicht die Hauptaufgabe des Präsidenten des HSV.
Ja, cool. Wie müsste sich denn so deiner Ansicht nach Wirtschaft und Unternehmertum in den nächsten Jahren aufstellen, um zukunftsfähig zu sein, gerade in Deutschland?
Ich weiß ich gar nicht, ich will auch nicht dieser Klugscheißer sein, weil ich bin ja ganz am Anfang selber und komme jetzt nicht um die Ecken. Ich habe hier 3 Firmen im Exit verkauft und habe hier und da, das ist alles gar nicht mein Beweggrund. Mein Beweggrund ist, glaube ich, ein Gespür zu haben, was sind die Themen von morgen.
Ja.
Und ich glaube, das Thema... Ich merke das ja, du kommst dann auch mit Family Office in Kontakt, die halt dann, weil sie halt weltweit Kontakt haben, merken, oh, der Mensch investiert in sich selber extrem und auf einmal braucht es ganz viele Konzepte, die irgendwas mit Gesundheit zu tun haben. Da gibt es aber relativ wenig. Ich glaube, wir sind die einzige junge Beteiligungsgesellschaft, die was zum Anfassen hat. Zu uns kann man überhängen, es gibt schon alles.
Ja.
Wir haben keinen Pitch-Deck, wo da mal steht, ja, und dann machen wir mal das.
Ja. Ja.
Sondern sie können zu uns kommen, sie werden so behandelt wie Miro Klose, kriegen die gleiche Einlage, werden versorgt und das ist auch noch bezahlbar. Sie können eine glutenfreie Herrentorte essen oder glutenfreie Macarons oder ein Low-Carb-Proteinbrot bei uns kaufen bei Isabella oder. Sie können ab Ende Mai, Anfang Juni in die Europapassage kommen in ein Konzept, wo es California Sweet Kitchen gibt, was hintenrum eben auch einen Lifestyle- und Health-Ansatz hat.
Ja.
Als Alternative zu... Ich esse was anderes und bin dann müde und müsste eigentlich schlafen gehen und habe gerade beim Essen schon wieder zugenommen.
Ja.
Und habe trotzdem gerade fett und geil gegessen. So Themen wie, da habe ich ja noch gar nicht selber von der Speisekarte. Das wird so ein bisschen ausgeflippt sein. Kalifornisch, Skandinavisch, so ein bisschen Kopenhagen und
ach, cool.
Für jedermann, also für die breite Masse, nicht nur für den Influencer.
Abgefahren, ja.
Geile Bowls, geile Salate, aber alles war auch warm, also viel warmes Essen. Und halt Steffen Henser mit seiner Handschrift, der einfach für Qualität steht und auch für dieses Kalifornische natürlich.
Ja.
Denn sein Sushi hat er ja da auch gelernt, wobei es ja kein Sushi, das wird alles andere als ein Sushi-Konzept, nur von der Qualität und Anspruch her. Und das habe ich als Anlass genommen. Ich dachte, warum gibt es diese Anlaufstelle nicht, wo ich eine halbe Stunde einen coolen Lifestyle habe und wer soll sich jedes Mal, ich sag mal, ein Top-Restaurant in Hamburg leisten in der Woche?
Geht gar nicht.
Ist ja 100 Euro oder 70 Euro pro Kopf oder 60 Euro pro Kopf, 50 Euro pro Kopf. So, und da sind wir in der Preisrange so wie Vapiano und mit einer Top-Top-Qualität.
Ja.
Und
cool.
Die Leute entscheiden selber, wenn sie es nicht annehmen, dann ist es so, aber dann möchte ich auch keinen mehr, der sich beschwert, ich bin so dick und hier und da, weil dann gibt es ja Möglichkeiten, sich anders zu ernähren, ohne das Gefühl zu verzichten zu müssen. Denn das Essen, was bei uns gibt, da wird man sehr, sehr satt von und dann würde man im Nachhinein erstmal die Frage stellen, ach, das war jetzt noch gesund. Ja, weil die Kohlenhydrate, die man da zu sich nimmt, sind anders verstoffwechselbar. Die Zusammenstellungen sind so, dass es verschiedenste Optionen da gibt und es ist eigentlich ein pures Genuss. Es geht erstmal nur um lecker, bei uns geht es nicht um gesund.
Ja.
Aber hinten raus ist es halt das Know-how von Steffen Hensler.
Ja.
Wenn man ihn anguckt, glaubt man ihm, dass er tatsächlich gesund kocht.
Ja.
Und das Know-how, was ich als Leistungssportler habe, mit sämtlichen Spitzenköchen, die ich hatte, zu sagen, wie kriegt man ein leckeres, geiles Essen hin und was trotzdem einen Impact hat, dass ich, nachdem ich gegessen habe, fit bin, um in meinen nächsten Termin zu gehen. Oder nach einem Feierabend was Leckeres, Geiles zu essen und danach abends auch noch nicht müde zu sein und aufgebläht zu sein und trotzdem aber satt zu werden. Das ist halt so, sind meine Themen.
Ich nehm da so mit, weil auch das, was du ja auch immer wieder sagst, ist so, dass die Leute in sich investieren wollen. Ist mir natürlich auf jeden Fall auch nur recht, ne? Weil ich bin ja auf der geistigen Ebene da unterwegs, dass man in sich investiert. Das passt ganz, ganz gut dazu. Ich habe noch eine ganz kurze Frage-Antwort-Runde für dich. Und dann
ist es auch richtig, denn wir wissen ja, dass der Mensch egoistisch ist.
Ja.
Nur sie wussten es früher gar nicht.
Nö.
Das hört sich jetzt ganz blöd an.
Auch,
nee, es gab auch eine andere Wahrnehmung.
Ja.
Also der Deutsche, der geht zur Tankstelle und sagt, ich brauche einmal Motoröl für mein Auto. Dann kommt der super Verkäufer, der geschulte Verkäufer von der Tankstelle und sagt, Sie können das hier für 4 Euro nehmen, stellt es wieder weg, oder das hier für 8 Euro, weil das ist viel schonender für Ihren Motor.
Mhm.
Was macht der Deutsche? Kauft das für 8 Euro?
Mhm.
Das für 4 Euro hättest locker getan, kauft das für 8, weil wenn das schädlich wäre, dürfte es in Deutschland gar nicht verkauft werden, wenn das nicht gut für den Motor wäre.
Ja.
Nimm das für 8 Euro, das teure Öl, fährt danach zu und haut sich für 3,90 Euro irgendwie einen Burger rein.
Ja, genau.
Herzlichen Aber hat gerade in 8 Euro Öl in seinem Motor getankt und in sich selber. Und jetzt verstehen die Menschen durch Aufklärung, durch Internet, durch Social Media nicht irgendwelche Trends. Und da gibt es ja auch viele Scharlatane, die sagen, du musst dich so annehmen, du musst das.
Ja.
Aber, naja, wenn ich mich schon besser ernähre, hey, das tue ich ja für mich.
Ja.
Ne? Und Menschen verstehen, dass wenn am Auto die Felge kaputt geht, dann ist vielleicht die Achse ein bisschen schief. Und wenn ich immer mit Knicksenk, Spreizfuß, Hohlfuß, weil ich noch nie eine Ganganalyse gemacht durchs Leben laufe, dann ist klar, dass ich irgendwann mal einen Bandscheibenvorfall habe oder eine OP habe. Und da gibt es tatsächlich auch Einlagen, die in Schuh passen, in Business-Schuhen, Sportschuhe und die eine große Kompetenz haben, ey, das mache ich, die Zeit nehme ich mir auch, weil das tue ich für mich.
Ja.
Und der Mensch ist ja egoistisch und sobald er es versteht, wird er es auch machen. Dieser Prozess ist elendlang, aber wir sind jetzt schon in einer Zeitphase angekommen, wo es schon begonnen hat. Und das merkt man ja gerade in der ganzen Hysterie, weil eben die Frage war, was müssen meiner Meinung nach Unternehmen tun, zeitgerecht zu sein, sich ehrlich und transparent mit genau solchen Themen befassen, was können wir für die Menschen tun.
Ja.
Dann sind die auch bereit, dafür Geld auszugeben.
Ja.
Dann sind sie auch bereit, wenn die Torte 1 Euro mehr kostet. Warum? Weil die kostet ja nicht 1 Euro mehr, weil man hier nur den Lifestyle bei Isabella verkauft, sondern die kostet 1 Euro mehr, weil der Einkauf schweineteuer ist.
Ja, ja, klar, weil die Produkte auch ganz anders sind.
So, dafür ist sie besser verstoffwechselbar, dafür ist es geschmacklich, muss dann jeder selber die Erfahrung machen, nur 70% unserer Kunden haben gar keine Unverträglichkeit. Also heißt, die bezahlen halt viel Qualität und da sind die Menschen bereit für.
Ja, das stimmt. So, ich habe noch eine kurze Frage-Antwort-Runde für dich und dann sind wir auch durch. 3 Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt und beeindruckt haben und warum?
3 Persönlichkeiten. Also ich muss ja kein Prominenter
sein.
Nein. Persönlichkeiten.
Ja.
Meine Eltern, die würde ich dann als einnehmen. Ne? Also meine Eltern beide auf ihre Art und Weise. Als Vorbilder.
Mhm.
Dann tatsächlich mein Berater.
Mhm.
Also Gerd von Brumm. Speziell auch er. Aufgrund seiner Sozialkompetenz.
Ja.
Denn vieles der Sachen, warum ich heute so darüber reden kann, ist, weil der Mensch mir gezeigt hat, wie es geht.
Mhm.
In meiner für meine Eltern und mich auch anstrengendste Zeit des Lebens, nicht nur schönste Zeit.
Ja, cool.
Er auf jeden Fall ist auch heute wie der zweite Papa und war jetzt auch beim Familiengeburtstag zum 60. Also, obwohl wir keine geschäftliche Beziehung mehr haben, weil es Familie mittlerweile.
Ja, ja.
Und die dritte... Persönlichkeit würde ich auch gerne was zusammenfassen. Das sind alle meine Trainer, die ich hatte.
Ja.
Weil ich vor allem irgendwo was lernen konnte. Selbst von den, in Anführungsstrichen, ganz schlechten, Anführungsstrichen schlechten, konnte ich immer was lernen.
Ja, cool.
Und das sind 3 Persönlichkeiten, die in meinem Leben viel, viel Einfluss auf mich hatten.
Ja. Cool.
könnte man auch, ich hatte auch gute Lehrer zum Glück, also in der Schule etc., aber sagen wir so richtig prägend, da ist man ja noch sehr jung, war dann nachher wirklich die Zeit, als man dann eben als Fußballprofi dann wirklich dann irgendwie so im Rampenlicht steht.
Ja.
Und dann waren das schon diese drei Persönlichkeitsstrukturen, also sagen wir, ne, Familie, cool. Freunde, aber vor allem Eltern, Berater und Trainer.
Ja, sehr cool. Drei Bücher, Fachbuch, Führung, Sachbuch oder Filme, die jeder mal gesehen oder gelesen haben sollte.
Boah, ich bin so schlecht mit Namen. Ich habe schon einiges. Auf jeden Fall Rule Breaker, das Buch.
Ja.
Aber da gibt es ja verschiedene. Moment. Hier, das ist doch.
Ha.
Rule Breaker, Tischaufgabe, die Menschen. Moment. Von den Autor. Sven Gabor Jansky.
Ah, okay, kenne ich.
Das ist das Woodbreaker.
Ja, ja, okay.
Da geht es halt darum, er hat halt in einer ganz einfachen und sensationellen Art und Weise beschrieben, ne, deshalb auch Woodbreaker sieht man ja auch, ne, in welchen Gewässern will man mitschwimmen, da wo viele Fische drin sind oder da wie nicht, aber wie halt das gebrochen wurde, durch anderes Denken dann eben neue große Märkte sich erschlossen haben oder große Bekannte, warum Firmen halt dann eben so erfolgreich geworden sind durch Rulebreaking. Ne? Ja, also eine Regel brechen, nämlich anders denken.
Ja, und spannend.
Das ist ein sehr, sehr geiles Buch, das muss man unbedingt gelesen haben, weil das hat mich total fasziniert. Dann, boah, ich habe schon ein paar gelesen, aber die gehen alle in eine ähnliche Richtung. Filme war ja auch noch mit im Angebot, ne?
Kann auch Fiction sein, also ist ganz egal, wo du sagst so.
Ja, fand halt hier, weil ich glaube, der ist auch allen Begriff, der hat mich halt auch total gecatcht.
Welcher?
Ich glaube, ziemlich beste Freunde hieß er ja, ne? Ja. Mit dem mit, also, ich glaube, das ist schon so
das
ganz
Hammer.
Viel über das ist ein Hammer, das ist ein Brett und genau das ist das, wo man. Ja, das ist was, wo ich sage. Berührt. Big Five for Life.
Big Five for Life, okay, ist ein Klassiker.
Ist ein Klassiker, aber es ist ja immer so, immer dann, wenn gerade bei mir ist das zumindest so, wenn du zwar viel voller Energie sprühst, viele Ideen, du brauchst halt immer aber irgendwo auch so mal so einen Rahmen, wo du dir so ein bisschen was absteckst. Und da finde ich dieses Buch und wie die das sagt, wie das beschrieben wird, wie das am Ende die Big Five for Life, für was stehe ich eigentlich, wer möchte ich eigentlich sein?
Cool
finde,
gemacht,
finde ich das schon gut gemacht und das ist bei mir noch gar nicht so lange her, es war ein Klassiker, aber wo ich es gelesen habe und ich finde schon, wenn man sich da bewusst mal an ein Buch ransetzt und dann auch was rausarbeitet, ne? Das Thema Zweck der Existenz, ne? Das ist schon, ich suche das gerade, ich habe das für mich auch mal, ich weiß nicht, ob es interessant ist, aber ne, also ZDE, Zweck der Existenz, da habe ich ist mein Leitsatz ist Leben, um zu geben, Dinge bewegen, die Mehrwerte für uns Menschen ergeben.
Cool.
Dann versteht man schon wieder auch, ne, Beteiligungsgesellschaft, warum diese Inhalte.
Ja.
Und meine Big Five for Life sind, das ist ja dann so gegliedert, dass du es machen kannst, dass du dann hast, dann quer ist Leben und dann halt zu jedem Buchstaben halt deine Mehrwerte. Da habe ich dann zu dem L, also Leben ist dann eben auch Leben, um zu lieben und zu lachen jeden Tag. E, Erfolgsgeschichten schreiben, die Mehrwerte für Menschen bieten. B, Bindeglied und Inspiration für alle Gesellschaftsschichten sein. E, Englisch, Spanisch fließend sprechen. Beim Englisch klappt es schon ganz gut, Spanisch bin ich dran. N, Neugierde beibehalten, um jeden Tag besser und erfolgreicher zu werden. Aber erfolgreich nicht gemünzt nur auf ein Wachstum des Kontos, sondern erfolgreicher zu werden durch Mindset-Vergrößerung und wirklich eben durch diese Neugierde halten.
Ja, cool.
Was anzueignen. So, das ist so.
Ja, sehr cool.
Das, was zumindest jetzt.
Dich so treibt, ne? Ja, cool. Eine Frage habe ich noch, die letzte. Eine Frage, die dir noch nie jemand gestellt hat, die du aber schon immer mal beantworten wolltest. Was wolltest du schon immer mal erzählen, was dich nie jemand fragt?
Keine Frage. Das habe ich ganz oft mal im Fußball gehabt, war dann aber immer nur situativ, dass ich das wieder vergessen habe. Wo ich denke, warum fragt das denn jetzt keiner? Das wäre eigentlich viel besser. Eine Frage, die ich schon immer gerne mal beantworten und ich dann nie gestellt bekommen habe.
So was wolltest du schon immer mal erzählen, frag dich aber niemand nach.
Boah.
Kannst du ja nachreichen.
Ich müsste es eher nachreichen. Ja, ich weiß auch jetzt gerade, woran das liegt, dass ich natürlich ein Typ bin als Rheinländer, dass ich dann einfach das dann trotzdem erzähle.
Ja.
Und nichts dann einfach liegen lasse. Ne? Und dann müssen sie es halt. Können sie ja wieder vergessen oder rausstreichen, die Leute. Aber eigentlich halte ich da nicht zurück. Deshalb finde ich da jetzt gerade gar nichts, wo ich sage.
Ja. Falls du noch was findest, dann.
Wenn ich was finde, würde ich es gerne nachreichen. Aber fällt mir so pauschal nichts an. Da wird bestimmt aber irgendwann ein Groschen fallen an einer Stelle, wo ich sage,
das. Wahrscheinlich so in einer Stunde oder so, ne? Wenn man an was ganz anderes denkt.
So,
Ja, dann machen wir das so.
Ja.
Ja, lassen wir so die Frage.
Alles klar. Machen wir nachgereicht.
Genau. Vielen Dank für das Interview, Marcel.
Sehr gerne. Sehr gerne. Danke auch.
Manchmal so, ne? Da wird man was gefragt und denkt so, ha, eigentlich wollte ich so eine Frage schon immer mal beantworten und dann fällt einem nichts ein. Das geht offensichtlich jedem Menschen so. Mir geht es übrigens auch so, auch wenn man das manchmal nicht denken mag. So, das war der Natural Leadership Podcast für heute mit dem etwas älteren Interview. Das neuere Interview kommt dann demnächst, kannst du dich drauf freuen. Und habe ich noch irgendwas zu sagen? Nee, hab einfach eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Das war der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und ich bin raus für heute.